Unser heutiges Thema der Predigt heißt Gottes Appell an sein Volk. Gottes Appell an sein Volk. Interessant, dass Gott an sein Volk appellieren muss. Wir lesen auch hier und da mal in manchen Zeitungsüberschriften oder in Artikeln der Presse über Appelle oder über Aufrufe oder über Missstände. Und so war auch zum Beispiel im April 2014 in einer Überschrift von Zeit Online zu lesen: So wollen wir arbeiten. Und weiter hieß es dann in dem Artikel: Zwei Drittel der Deutschen erledigen ihre Arbeit bzw. ihren Job lustlos. Und jeder Sechste hat innerlich gekündigt. Sind das Luxusprobleme? Oder ist es ein Symptom einer Entwicklung der Firmen oder die Firmen erst jetzt begreifen? Weiter heißt es dann, am Anfang ist alles so rosig. Man kann vom anderen nicht genug bekommen und verbringt viel Zeit miteinander. Also beschließt man, dauerhaft zusammenzubleiben, bis man eines Tages beginnt, sich beim anderen über Kleinigkeiten zu ärgern und sich gegenseitig auf die Nerven zu gehen. Irgendwann hat man sich auseinandergelebt, fühlt sich vernachlässigt, macht einander Vorwürfe. In diesem Artikel heißt es weiter, so kann es in Beziehungen und in Ehe gehen. Doch nicht nur da, sondern untersucht man die Beziehungen der Deutschen zu ihrem Arbeitgeber, so bekommt man schnell den Eindruck, es wie mit frustrierten Eheleuten zu tun zu haben. Wer gestern noch über Nacht im Motivationsrausch eine Präsentation fertig machte, erfasst heute minutengenau seine Überstunden. Immerhin 67% der Beschäftigten machen hierzulande nur noch Dienst nach Vorschrift, sind also kaum bei der Sache. Jeder Sechste hat innerlich sogar schon gekündigt. Und demgegenüber geben nur 16% an, sich ihrem Arbeitgeber stark verbunden zu fühlen und sich deshalb für ihn ins Zeug zu legen. Das geht aus den Daten hervor, welche eine Unternehmungsberatung vorgestellt hat. Also wie gesagt, im Jahr 2014. Der Artikel geht dann noch weiter, aber diese Einblicke sollen uns für unsere heutige Predigt genügen. Es kann sein, dass mancher von uns in einer ähnlichen Situation steckt. Vielleicht ist man in der Ehe, hat sich in der Ehe auseinandergelebt, macht sich gegenseitig Vorwürfe, ist ein Stück weit frustriert, wie alles läuft. Man hat keine Freude mehr aneinander. Aber genauso kann man auch in einem Arbeitsplatz drinstecken, wo man nur noch frustriert ist, wo man keine Freude mehr hat, wo man nur noch Dienst nach Pflicht macht, kein Engagement mehr hat und Freude an der Arbeit. Am Anfang ist alles so rosig und später sieht alles so ganz anders aus. Vielleicht in einer Ehe, aber auch vielleicht am Arbeitsplatz. Und mancher war vielleicht auch schon mit großer Freude und mit großem Engagement am Werk des Herrn beteiligt. Jetzt sehen wir die Kurve mal rüber zur Gemeinde. War vielleicht schon mit großer Freude und großem Engagement in der Gemeinde oder im Gemeindebau mit beteiligt. Und wenn man den Kreis noch enger zieht, so hat sich manch einer schon mit großer Liebe, Opferbereitschaft, Selbstverleugnung, Glauben und Gehorsam dem Herrn Jesus hingegeben. Und nach einiger Zeit oder nach einigen Jahren hat sich vieles verflacht. Sieht nicht mehr so rosig aus, wie es am Anfang war. Da war der Herr, die Liebe und die Hingabe und samt dem Glauben und Gehorsam gar nicht mehr so sehr im Vordergrund, wie das anfänglich war. Da wir aber wissen, dass unser Herr mehr ist als nur ein Ehemann oder eine Ehefrau oder ein Arbeitgeber und dass unser Herr lebt, dass wir es mit dem Herrn auch mit einer realen Person zu tun haben, der auferstanden ist und der im Himmel ist und für uns einsteht, so gefällt es ihm natürlich auch nicht, wenn auch nur eines seiner Kinder oder Nachfolger die erste Liebe oder die Hingabe zu ihm hin verlässt. Sagt er, der auferstandene Herr, nicht bereits auch zur Gemeinde in Ephesus, in der Offenbarung 2, Vers 4 und 5. Ich habe aber wider dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du abgefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Komm zurück zu den rosigen Zeiten, zu den ersten Werken. Komme, sonst komme ich über dich, sagt der Herr, und werde deinen Leuchter von seiner Stelle stoßen, wenn du nicht Buße tust. Und wenn wir jetzt in unseren heutigen Text des Propheten Haggai hineinsehen, so haben wir es nicht mit der Gemeinde, sondern mit Gottes auserwähltem Volk und Erbe Israel zu tun. Aber auch dieses auserwählte Volk und Erbe, es war nicht da, wo es sein sollte. Nach dem Buch Obadja ist das Buch Haggai das zweitkürzeste Buch im ganzen Alten Testament. Und bevor wir auf die Botschaft zu sprechen kommen, die Haggai uns hier vermittelt, wollen wir zunächst einmal kurz die Hintergründe bzw. auch das Umfeld betrachten. So soll der erste Punkt der Hintergrund sein. Erstens, der Hintergrund. Bevor Haggai aufgetreten ist, als Prophet, als Mann im Auftrage des Herrn, bevor er überhaupt auf die Bühne getreten ist, davor geschah schon ganz vieles und auch ganz Gewaltiges. Eigentlich nichts anderes als Gottes wunderbare Präzision seiner Prophetie. Denn wir wissen, was da alles im Vorspann war. Vielleicht weiß es der eine besser, der andere weniger. Vorher geschah ja so vieles, wo zuerst Israel bzw. das Nordreich und auch das Südreich in Gefangenschaft gekommen waren, nachdem sie eben Gott nicht entsprechend gehorcht hatten. Das Nordreich kam in assyrische Gefangenschaft, das Südreich nach Babylon. Wir haben es jetzt, wenn wir es mit Jerusalem haben, zuerst mit dem Südreich zu tun, vor allem auch mit Jerusalem. Das Südreich, also Juda und somit auch Jerusalem, erlebte unter den Babyloniern drei große Wegführungen. Man spricht auch von drei großen Deportationen. Wir haben uns schon das alles betrachtet, wo wir das Buch Esra angesehen haben. Die erste Deportation, die erste große Wegführung war im Jahre 606 vor Christus. Im Jahr 597 vor Christus war dann die zweite Wegführung. Und die letzte Wegführung, die war im Jahr 586, und das war die größte und die schlimmste von allen. Denn mit der dritten Deportation, da wurde auch die Stadt Jerusalem zerstört, die Stadtmauern wurden eingerissen. Und der Tempel wurde ausgebrannt. Auch wurde der König gefangen genommen, damals Zedekia. Und Zedekia, der wurde geblendet. Und somit war auch der Thron Davids leer. Die Stadt war zerstört, der Tempel war ausgebrannt oder auch mehr oder weniger zerstört. Und der Thron Davids war leer. Was für ein furchtbarer Zustand. Gott hatte das Volk so lange gewarnt. Doch letztendlich hat er sein angedrohtes Gericht eingesetzt. Er hat es wahrgemacht. Obwohl das Volk immer wieder von Gott durch seine Propheten gewarnt wurde. Und Gott viel, viel Mitleid mit seinem Volk hatte. Es war ja das Volk des Bundes. Hat er das Gericht letztendlich trotzdem vollzogen. Vielleicht können wir mal kurz dazu das zweite Buch Chronika aufschlagen. Zweite Chronika, Kapitel 36. Zweite Chronika 36, da möchte ich einiges mit uns lesen. Zweite Chronika 36. Da lesen wir, wie das Gericht eingesetzt hat. Zweite Chronika 36. Und auch von dem König Zedekia, der hier noch der letzte König war und dann mit weggeführt wurde. In 2. Chronika 36, da lesen wir in Vers 11, 21 Jahre alt war Zedekia, als er König ward. Und er regierte 11 Jahre lang zu Jerusalem. Vers 12, und er tat, was in den Augen des Herrn seines Gottes böse war, und demütigte sich nicht vor dem Propheten Jeremia. Damals war also Jeremia am Werk, aus dem Munde des Herrn, der aus dem Munde des Herrn zu ihm redete. Weiter lesen wir dann in Vers 14 bis Vers 21. Auch alle Obersten der Priester samt dem Volk vergingen sich schwer nach allen Gräueln der Heiden und verunreinigten das Haus des Herrn, das er geheiligt hatte, zu Jerusalem. Und gleichwohl mahnte sie der Herr, der Gott ihrer Väter, unermüdlich durch seine Boten, denn er hatte Mitleid mit seinem Volk und seiner Wohnung. Aber sie verspotteten die Boten Gottes und verachteten seine Worte und verlachten seine Propheten, bis der Zorn des Herrn über sein Volk so hoch stieg, dass keine Heilung mehr möglich war. Und da ließ er den König der Chaldäer wieder sie heraufkommen, und er tötete ihre Jungmannschaft mit dem Schwert im Hause ihres Heiligtums und verschonte weder Jünglinge noch Jungfrauen, weder Alte noch Hochbetagte, alle gab er in seine Hand. Vers 18, und alle Geräte des Hauses Gottes, die Großen und die Kleinen und die Schätze des Hauses des Herrn und die Schätze des Königs und seiner Fürsten, alles ließ er nach Babel führen. Vers 19, und sie verbrannten das Haus Gottes und rissen die Mauer von Jerusalem nieder und verbrannten alle ihre Paläste mit Feuer, so dass alle ihre kostbaren Geräte zugrunde gingen. Was aber vom Schwert übrig geblieben war, führte er nach Babel hinweg, und sie wurden seine und seiner Söhne Knechte, bis das Königreich der Perser zur Herrschaft kam. Also wurde das Wort des Herrn durch den Mund Jeremias erfüllt: Bis das Land seine Sabbate gefeiert hat, soll es ruhen, solange die Verwüstung währt, bis 70 Jahre vollendet sind. Bis dahin. Welch eine schlimme Sache. Wie tragisch für das ganze Volk. Einerseits Nordreich, andererseits Südreich, Israel und Juda. Ihr Ungehorsam führte über lange Geduld und langes Ansehen Gottes letztendlich doch in die Gefangenschaft. Und wie lange sollte diese Gefangenschaft andauern? Eine markante Zahl, die kann man sich gut behalten. 70 Jahre. Jeremia hat es gesagt, 70 Jahre wird die Gefangenschaft sein. Das war genau das, was später der Prophet Daniel wiederum entdeckt, als er die Schriften erforscht und dann sieht, ja, Jeremia hat ja von 70 Jahren gesprochen. Er entdeckt es dann in der babylonischen Gefangenschaft. 70 Jahre sollte die Gefangenschaft andauern. Das Hochinteressante, was wir hier beim Propheten Haggai sehen, ist, dass es, oder auch in Esra zunächst, dass Gott eine Wende im Jahr 538 vor Christus eingeleitet hat. Er hat damals den persischen König dazu bewegt, ja, dass dieser persische König, der dann auch ja über die Babylonier gesiegt hatte und jetzt an der Macht war, dass dieser persische König dazu bewegt wurde, die jüdischen Menschen in die Heimat zu schicken, damit das Haus Gottes wieder aufgebaut werde. Im Jahr 538 vor Christus gab der persische König Kores, oder man spricht auch von Kyros oder Kyrius, ein Edikt heraus und hat dazu aufgerufen, dass die Juden heimkehren sollen. Oder wer heimgehen möchte, kann das tun und den Tempel mit aufbauen. Und so kommt jetzt zuerst eine Truppe in der Gefangenschaft von ca. 50.000 jüdischen Menschen zustande. Und sie kehren jetzt wieder zurück von Babel, von der Gefangenschaft, nach Juda bzw. nach Jerusalem, um dort wieder das Haus Gottes aufzubauen. Da lesen wir viel davon im Buch Esra. Und wie gesagt, das hatten wir bereits vor 2 Jahren durchgenommen. Und bald kam es dann auch zum Wiederaufbau des Tempels. Wann denn? Ja, im Jahr 536. Und da fragen wir, was ist das für ein Jahr? 538 hat Chores das Edikt rausgegeben und 536 vor Christus beginnt der Tempelbau, also 2 Jahre später. Was war das für ein Jahr? Das war genau 70 Jahre nach der ersten Wegführung nach Babylon. Im Jahr 606 war die erste Wegführung und 70 Jahre später beginnt der Wiederaufbau des Tempels. Hochinteressant, wie Gottes Prophetie und seine Verheißungen sich ganz genau erfüllen. Sein Zeitplan ist völlig präzise, ist völlig korrekt. Wie groß ist unser Herr und wie präzise erfüllt er sein Wort. Vielleicht kannst du es manches Mal nicht begreifen, ich auch nicht immer alles. Was sich alles erfüllt, was sich auch derzeit alles erfüllt in Gottes Wort. Und wir müssen wirklich forschen, welche Prophetie erfüllt sich derzeit. Und wir mögen es manches Mal auch gar nicht alles überschauen. Doch Gott weiß, was er verheißt. Und Gott weiß auch, was er prophezeit oder bereits vor langer Zeit über seine Propheten weitergegeben hat. Und ganz genauso erfüllt er auch seine Verheißungen und seine Prophezeiungen. Und liebe Freunde und Geschwister, wie wichtig ist es auch für uns heute, an Gottes Verheißungen festzuhalten, aber auch in seiner Prophetie festzuhalten. Ja, wir müssen es für uns persönlich lernen, vielleicht auch viel mehr von seinen Verheißungen zu leben. Ja, wir lesen vielleicht manches Mal ein Kapitel und sagen, ja, haben wir jetzt heute gelesen, haben wir wieder irgendwas mitgenommen und macht die Bibel zu und jetzt gehen wir in den Alltag über. Aber halten wir wirklich fest an dem, was uns Gott vielleicht auch in Verheißung gegeben hat. Und dann, ja, irgendwie wird es schon gehen und dann sagt man vielleicht noch was im Gebet. Hoffentlich meint man so, wie wir es in der Einleitung gehabt haben. Aber manches Mal sind wir so lau, wir sind so lasch, wir halten uns nicht an Gottes Wort fest. Sondern wir machen halt unsere eigenen Gedanken, wie manches sein könnte. Ja, und Herr, wenn du es tun kannst, dann mach es bitte. Aber wir sollen an seine Verheißungen glauben, daran festhalten und auch glauben, dass Gott seine Verheißungen erfüllt, auch für uns ganz persönlich. Und da müssen wir vielleicht so schon mal beten, Herr, schenk mir wieder den rechten Glauben. Aber genauso sollen wir auch die Prophetie Gottes im Auge behalten und uns auf die Prophetie Gottes mit unserem Leben ausrichten. Zudem wollen wir es anhand dieser Betrachtungen nicht vergessen und auch nicht übersehen, wie Gott hier gehandelt hat mit seinem Volk und Erbe Israel. Gott ist nämlich absolut heilig und das auch heute noch. Er ist auch absolut gerecht. Er ist aber auch absolut gnädig und geduldig und von großer Güte. Und wir sehen, wie lange Gott mit seinem Volk Mitleid hatte, wie lange er es versucht hat, es herumzuwenden, immer wieder Propheten gesendet hat und wie schlecht ist es zum Beispiel einem Jeremia gegangen. Ja, auf den hat man zum Schluss nicht mehr gehört, man hat ihn in die Zisterne runtergeworfen. Ja, den brauchen wir gar nicht mehr hören. Aber Gott hat halt dieses Spiel auf Dauer nicht mitgemacht. Vor allem mit dem Volk Israel, weil das Volk ja mit Gott im Bund stand, im Gesetzesbund. Und werdet ihr meiner Stimme nicht gehorchen, ja, so wird euch der Fluch treffen. Und doch hat Gott noch so viel Langmut gehabt und Güte zu seinem Volk. Wenn wir jetzt wieder auf den Propheten Haggai zu sprechen kommen, so können wir fest davon ausgehen, dass er mit dieser ersten Truppe von 50.000 jüdischen Heimkehrern mit von der babylonischen Gefangenschaft zurückgekommen ist. Wir wissen gar nicht arg viel über Haggai. Ich wüsste gerne noch ein bisschen mehr, als wie wir aus dem Wort Gottes erfahren. Zumindest weiß man von den Auslegern, dass der Name Haggai so viel wie meine Feste bedeutet. Oder auch sogar der Mann des Festes. Der Mann des Festes. Das kann man sicherlich auch in dem Bezug betrachten, dass nachher auch der Tempel noch in seiner Anwesenheit eingeweiht wurde. Durchaus könnte es auch sein, dass Haggai noch einer von denen war, die von Jerusalem aus in die Gefangenschaft weggeführt wurden. Vielleicht war er da ein Kind noch. Vielleicht war er ein junger Mensch von 10 Jahren oder so. Wir wissen es nicht. Könnte durchaus sein, dass er als Kind in die Gefangenschaft verschleppt wurde. Und jetzt war er 70 Jahre in der Gefangenschaft, 70 Jahre in Babylon. Und jetzt kommt er wieder zurück mit den Heimkehrern. Vielleicht war er da schon 80. Vielleicht hat er als Kind aber auch noch eben den Tempel Salomos in aller seiner Pracht gesehen. Er wusste, wie herrlich Jerusalem war. Doch wenn er vielleicht als Zehniger in die Gefangenschaft kam, dann können wir davon ausgehen, dass Hagar jetzt ein betagter Mann von circa 80 Jahren war. Und wir kommen nachher noch darauf zurück. Der Tempel lag 16 Jahre brach. Es wurde angefangen, aber dann lag er brach. Also wenn Hagar tatsächlich bei der Heimkehr 80 war, dann wäre er in seiner Prophetenzeit jetzt circa 96 Jahre alt. Wir wissen es nicht, aber so wäre die Rechnung. Jedenfalls, wenn er mit den ersten Heimkehrern so auch dabei war, dann war er auch dabei, als dann tatsächlich im Jahr 536 vor Christus in Jerusalem mit dem Wiederaufbau des Tempels begonnen wurde. Doch wie war es denn damals mit dem Wiederaufbau? Das Volk, das war so motiviert, und das Edikt des persischen Königs, dieses Kores, das war da, und sie sollten jetzt den Tempel aufbauen, dazu kamen sie in das Land, dazu kamen sie nach Jerusalem. Alles war so rosig. Doch bald kam Entmutigung auf. Wir haben das in Esra schon behandelt. Die Feinde haben nicht lange zugesehen. Was machen die Juden denn da? Fällt es ihnen denen jetzt etwa wieder ein, hier die Stadt aufzubauen? Wollen die etwa jetzt wieder dieses Haus Gottes, diesen Tempel aufrichten? Das Volk wurde sehr stark eingeschüchtert. Die Feinde hatten gedroht und es kam Entmutigung auf. Und letztendlich wurde der Tempelbau eingestellt. Es kam zum Stillstand. Alles ging anfänglich so gut. Es war guter Wille. Es war viel Euphorie. Alles war so rosig. Und dann kam alles zum Stillstand. Alles wurde scheinbar zunichte. Es ist kaum zu fassen, doch wenn wir nachforschen, dann sehen wir, dass tatsächlich 16 Jahre ins Land gezogen sind. 16 Jahre lag das Haus Gottes in Trümmern. Es wurde nicht weitergebaut. Sie haben sich so einschüchtern lassen und sie haben das Werkzeug fallen lassen auf gut Deutsch und sind vom Tempel weggegangen. 16 Jahre zogen ins Land, bis dann die Arbeit am Hause des Herrn im Tempel wieder aufgenommen wurde. Doch dass diese Arbeit wieder aufgenommen wurde, das haben wir bis heute unter anderem dem Propheten Hagai zu verdanken. Natürlich, weil Hagai sich so sehr von Gott gebrauchen lassen hat. Denn wir wissen, dass Hagai im Jahr 520 vor Christus das Wort des Herrn verkündigt hatte. Und sicherlich war Hagai kein bequemer Zeitzeuge. Denn seine Botschaft, die schmeckte damals bestimmt nicht allen im Volk. Denn sicherlich hatte sich schon die Mehrzahl der jüdischen Menschen daran gewöhnt. Tja, der Tempel, ja, wir sehen ihn zwar ab und zu, wenn wir da so hinschauen, in diese Ecke in Jerusalem, aber ja, ist halt so, ist halt ein Trümmerfeld, kann man nichts machen. Wir haben ja damals probiert, einen Aufbau zu starten, aber es hat nicht geklappt und jetzt liegt er halt brach. Sicherlich hatte sich die Mehrzahl der jüdischen Menschen daran gewöhnt, dass der Tempel einfach als Ruine rumsteht. War es nicht auch so in Dresden mit der Frauenkirche? Bis zur Wende stand die Kirche als Ruine rum, ja, ist halt so. Erst nach der Wende wurde dann angefangen, diese Kirche aufwendig zu renovieren und wieder, ja, wirklich mit hohen Kosten wieder herzustellen. Aber in Ostdeutschland hatte man sich bestimmt daran gewöhnt. Die Kirche, die stand halt als Ruine da. Und irgendwann ging es in Jerusalem scheinbar auch ohne Tempel. Ja, man konnte ja scheinbar auch ohne Tempel leben. Scheinbar ging es auch ohne direkten alttestamentlichen Gottesdienst im Tempel. Wir wissen nicht, wie die Priester, es gab ja Priester damals schon, aber und auch einen hohen Priester, aber wo die dann ihren Gottesdienst verrichtet haben, wissen wir nicht genau. Stiftshütte stand ja zu der Zeit auch keine. Irgendwie ging's, aber die Frage ist, wie es denn wirklich ging. Das wird uns auch hier im Buche Haggai gezeigt. Wir lesen hier, dass sich die Leute selbst an ihre eigenen Wohnungen und Häuser gemacht haben. Sicherlich brauchten sie auch einen Platz zum Wohnen. Sie mussten sich auch irgendwie einrichten. Sicherlich zunächst ganz einfach. Doch später wurde es scheinbar immer aufwendiger. Denn Haggai spricht hier, dass die Leute in getäfelten Häusern gewohnt haben. Vers 4: Ist es aber für euch an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? Wir wissen nicht, was der Haggai mit getäfelt gemeint hat. Wir können es nur vermuten, dass es vielleicht eine aufwendige Holzvertäfelung an den Häusern gab. Vielleicht waren aber auch die Innenwände mit Holz vertäfelt. Das könnte auch sein. Damals vor allem Akazienholz, so wie wir es auch vom Tempel her kennen. Vielleicht waren es auch Elemente, die wir heute Fliesen nennen, mit denen sie ihr Haus ausgestattet hatte. Oder wie gesagt, dass es auch eine äußere Vertäfelung war. Oder eventuell eine Tonvertäfelung an den Außenwänden der Gebäude, ähnlich wie wir heute Klinker kennen. Irgend so etwas könnte es gewesen sein, jedenfalls irgendwas Aufwendiges. Und wir sehen an dieser Aussage, dass die Leute damals schon einen gewissen Aufwand an ihren Wohnungen bzw. an ihren Häusern betrieben haben. Ja, und jetzt gab es natürlich auch schon Ausleger, die damit begründen wollten, dass es ja gar nicht vor Gott in Ordnung war überhaupt in getäfelten Häusern zu wohnen oder getäfelte Häuser zu besitzen. Ja, dass dies sogar womöglich vor Gott sündhaft gewesen sei. Aber liebe Freunde, Geschwister, ist die Frage, ob das wir hier lesen in diesem Text. Nein, das lesen wir so nicht. Sondern was lesen wir denn? Wir lesen davon, dass Haggai an das Gewissen des Volkes appelliert und darauf abzielte, dass das nicht in Ordnung ist. Wenn ihr eure Häuser so aufwendig herrichtet, währenddem das Haus Gottes in Trümmern liegt. Das ist einfach nicht in Ordnung. Und deswegen kommen wir jetzt aus dem Hintergrund heraus, aus dem ersten Punkt in den zweiten Punkt, und zwar ein Appell ins Gewissen. Zweitens, ein Appell ins Gewissen. Haggai sagte nicht, und das wollen wir auch gar nicht so verstehen, dass getäfelte Häuser nicht erlaubt gewesen wären. Im Gegenteil, im Alten Testament, und wohlgemerkt im Alten Testament, war ein gewisser Wohlstand sogar ein Segen. Oder ein gewisses Besitztum. Im Neuen Testament ist es ganz anders. Aber im Alten Testament war es mit Segen verbunden. Aber Haggai sagt, er sagt nicht, dass es nicht erlaubt gewesen wäre. Aber er fragt, ist es dann für euch an der Zeit, dass ihr solch etwas tut und so etwas habt? Vers 4, schauen wir nochmal rein in den Text. Ist es aber für euch an der Zeit, in getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? Im übertragenen Sinne heißt das, wie könnt ihr denn eigentlich ein ruhiges Gewissen haben und noch ruhig schlafen und in euren aufwendigen Häusern wohnen, solange ihr euch nicht um das Haus Gottes kümmert. Solange das Haus Gottes gar nicht richtig existiert. Und da lesen wir jetzt nochmals die ersten 8 Verse hier in Haggai 1, um uns nochmal in den Zusammenhang hineinzufinden. Im zweiten Jahre des Königs Darius, am ersten Tage des 6. Monats, ging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai an Serubabel, den Sohn Sealtiels, den Statthalter von Juda, und an Josua, den Sohn Jozadaks, den Hohenpriester also. So spricht der Herr der Herrscharen. Dies Volk sagt, die Zeit ist noch nicht gekommen, dass das Haus des Herrn gebaut werde. Da ging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai also. Ist es aber für euch an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? Und nun spricht der Herr der Heerscharen also, achtet auf eure Wege. Ihr säet viel und bringet wenig ein, ihr esset und werdet doch nicht satt, ihr trinket und habt doch nicht genug, ihr kleidet euch und werdet doch nicht warm. Wer einen Lohn verdient, der legt ihn in einen durchlöcherten Beutel. So spricht der Herr der Heerscharen, achtet genau auf eure Wege. Geht auf den Berg und holet Holz und bauet das Haus, das wird mir gefallen und mir zur Ehre gereichen, spricht der Herr. Also war schon eine gewaltige Botschaft, die Gott an seinen Propheten ausgerichtet hat, und der Prophet Haggai musste mutig sein, um solche Worte dem Volk zu verkündigen. Und zunächst stand Haggai ja vor den Führern des Volkes. Er musste vor Zerubabel treten. Zerubabel war der damalige Statthalter zu Jerusalem. Und er musste auch vor Josua treten. Das war nicht der Josua, der nach Mose kam, sondern es war ein anderer Josua. Es war der Sohn Jozadaks, der in die Gefangenschaft weggeführt wurde. Also Jozadak wurde in die Gefangenschaft weggeführt und Josua war bereits der Sohn von Jozadak und hier jetzt wieder als Hohepriester eingesetzt. Obwohl der Tempel noch in Trümmern lag. Also der Hohepriester war schon da, aber der Tempel lag noch in Trümmern. Und so dringt der göttliche Appell jetzt durch den Propheten Haggai sofort an den Kern dieses Problems. 16 Jahre liegt das Haus Gottes in Trümmern. Und dies Volk sagt in Vers 2, die Zeit ist noch nicht gekommen, dass das Haus des Herrn gebaut werde. Wie könnt ihr noch so etwas sagen? Und zunächst scheint es uns sehr befremdlich, dass Gott auch hier nicht von seinem Volk spricht. Mein Volk spricht, sagt er hier nicht. Lesen wir hier Vers 2 genau. So spricht der Herr der Heerscharen, dieses Volk sagt. Er spricht also hier nicht von seinem Volk. Er sagt hier nicht, mein Volk sagt. Und wenn wir solche Dinge lesen, dann können wir darauf auch eine Deutung schließen, dass die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk noch nicht besonders gut war. Das Volk stand scheinbar sehr verhalten zu Gott, weil es mit dem Tempelbau anfangs einfach nicht funktionierte. Und Gott hat ja diese 50.000 Mann extra nach Jerusalem einreisen lassen, damit sein Haus zuerst wieder gebaut werde. Und jetzt geschah das Gegenteil. Und das Volk hatte sich darauf geeinigt, dass einfach die Zeit für den Bau des Hauses noch nicht gekommen war. Die Zeit ist noch nicht gekommen, dass das Haus des Herrn gebaut werde. Frage, ist es dir und mir nicht auch schon so ergangen? Da möchte man für den Herrn etwas tun. Man hat gute Absichten, die besten Absichten. Und man legt sich ins Zeug für den Herrn. Und man bringt vielleicht auch manches in Bewegung. Doch irgendwann, da kommen Anfechtungen, da kommen Widerstände. Und es klappt nicht ganz so, wie man es gedacht hat. Und das, ja, wenn Gott dahinter steht, muss es doch alles klappen. Und es mag dann am Ende scheinbar nicht gelingen. Und ähnlicherweise hatten die jüdischen Menschen mit dem Tempelaufbau begonnen. Sie waren ja dran an der Arbeit, sie hatten die besten Absichten. Doch als dann die Widerstände kamen, die Anfechtungen, und sie hatten nicht gleich aufgehört, sie hatten weitergemacht, es ging schon eine ganze Zeit lang. Aber irgendwann, da hatten sie genug. Ja, wenn sich Gott nicht dazu stellt, dann lassen wir das halt. Dann bringt es ja alles nichts. Und wie schnell sagt man dann, wenn es eine Zeit lang nicht klappt? Ja, scheinbar will Gott es nicht. Scheinbar will es Gott gar nicht. Nach einigen Versuchen gab es dann irgendwann keine neuen Versuche mehr. Sondern dann hieß es nur noch, die Zeit ist nicht gekommen, dass das Haus des Herrn gebaut werde. Und damit hat sich das Volk in den Schlaf gewiegt. Stellt euch mal vor, wenn solches im Aufbau einer Gemeinde gesagt werden würde, oder wenn das bei uns heute so gesagt wird, ja, wenn hier nicht alles so richtig vorwärts geht, scheinbar will es Gott nicht. Also lösen wir Gemeinde auf, lassen wir das. Auch hier vor Ort, da gab es schon manche Niederlagen, es gab schon Rückstände dieser Gemeindearbeit, starke Rückschläge. Und wir wissen, dass 2001 war das, die erste Gemeinde aufgelöst wurde. Scheint, macht es keinen Sinn, in diesem Ort Gemeinde zu bauen. Natürlich sollen wir auf den Herrn hören. Wir sollen auf seine Führungen eingehen. Wir müssen unsere Ohren spitzen, ja, eine Sensibilität entwickeln, auch für sein Reden. Denn der Heilige Geist, er kann tatsächlich Türen öffnen, er kann aber auch Türen verschließen. Paulus wollte auch in einem Wort mal das Wort Gottes verkündigen, aber der Heilige Geist hat es ihm gewehrt. Und da muss man drauf achten, was will denn Gott jetzt eigentlich? Wir sollen uns von Gott leiten lassen, wir sollen uns vom Heiligen Geist leiten lassen. Doch wenn wir bei jeder Anfechtung und bei jedem Widerstand und bei jeder Niederlage gleich das Handtuch beginnen zu werfen, dann haben wir ein Problem. Und dann sagen, ja, wahrscheinlich will es Gott nicht, wenn es nicht so richtig gelingt am Anfang. Und dann sagt man am Ende, die Zeit ist noch nicht gekommen, um das Haus des Herrn zu bauen. Irgendwann mal, vielleicht bis in 10 Jahren oder vielleicht ist es bis in 20 Jahren dann soweit. Ja, und was tut man, wenn man das Haus des Herrn nicht baut? Ja, dann wendet man sich anderen Dingen zu. Als der Herr Jesus gekreuzigt wurde und dann im Grab lag, aber auch dann auferstanden ist und die Jünger dann nicht mehr ständig von ihm begleitet wurden, dann hat Jesus, da hat der Petrus gesagt, ja, ich gehe jetzt fischen, gehe meinen eigenen Angelegenheiten nach, gehe wieder meinem Beruf nach. Man kümmert sich sehr schnell nur noch um seine eigenen Angelegenheiten. Und wie viel leichter ist es manches Mal, sich um seine eigenen Dinge zu kümmern? Viel leichter als das Haus des Herrn zu bauen. Seine eigene Wohnung schön einzurichten oder sein eigenes Haus zu bauen, als Kraft, Zeit und Opfer für den Herrn zu verwenden. Doch bitte, ich möchte hier jetzt nicht missverstanden werden an dieser Stelle. Ich möchte mich hier nicht gegen Wohnungseinrichtung aussprechen oder gegen Hausbau. Versteht mich jetzt nicht falsch. Doch wenn man das Werk des Herrn in Trümmern liegen lässt und dazu noch kluge Ausreden benutzt, dass die Zeit jetzt wohl nicht gekommen sei, sein Haus zu bauen, und man sich womöglich damit selbst belügt, wie auch hier das Volk es offensichtlich getan hat, dann ist das natürlich schon eine schwierige Sache. Und man versündigt sich letztendlich schon vor Gott. Denn man kann es sich auch mit billigen Ausreden sehr, sehr bequem machen. Und da können wir alle sehr schnell dabei sein. Ich persönlich bin so froh, dass das bei uns hier so funktioniert hat, dass wir auch hier die Gemeinderäume so ausbauen konnten. Also wir sind ja jetzt auch schon im 5. Jahr hier in den Räumen. Januar 2012 sind wir eingezogen. Und es war wirklich auch für manche von uns, vor allem von den Mitgliedern, ein großes Opfer, dass das alles hier so zustande kam. Und es stand auch Glaube dahinter, bis zum heutigen Tag. Das ist sehr lobenswert. Und wenn man Gemeinde bauen will, dann brauchen wir irgendwie auch Räume. Es geht nun mal auch nicht ohne Räume. Aber letztendlich sind unsere Gemeinderäume ja nicht der Tempel Gottes, wie es damals im Alten Testament war. Sondern es sind nur notwendige Räume, worin sich die Gemeinde, das Haus Gottes, versammeln kann. Wir, du und ich, wir sind das Haus Gottes. Dein und mein Herz ist der Tempel des lebendigen Gottes. Und hier kommen lauter kleine Tempel zusammen und wir sind zusammen das Haus Gottes. Der Tempel des lebendigen Gottes als Einheit unter Gläubigen. Das ist das Haus Gottes. Wir können auch draußen auf der Straße Gottesdienst feiern. Heute wäre es ein bisschen kalt. Aber dann wäre auf der Straße das Haus Gottes. Da, wo Gläubige beieinander sind. Da, wo Gläubige den Herrn anbeten. Da, wo Gläubige sich eins machen in dem Herrn. Da ist das Haus Gottes. Kann auch unter einer Brücke sein. Das ist völlig wurscht. Aber schöner ist es schon in offiziellen Räumen, wo man einladen kann, wo man weiß, da versammelt sich die Gemeinde. Ja. Es geht nicht um Gemeinderäume, sondern auf den Inhalt der Räume kommt es an. Und jeder einzelne Gläubige ist ein Stein bzw. eine Säule des Hauses Gottes. Vielleicht nicht jeder eine Säule, aber jeder ist ganz gewiss ein Stein, ein lebendiger Stein im Hause Gottes. Und wenn Steine oder auch Säulen nicht vorhanden sind in der Gemeinde, ja, wie kann dann ein Haus tragfähig werden? Das geht ja gar nicht. Wenn du hier Steine rausnimmst, ja, die fehlen heute die Steine, ja, dann zieht der Wind rein, dann ist irgendwo ein Loch, da passt was nicht. Genauso ist es mit den Gläubigen. Jeder Gläubige, der in der Gemeinde fehlt, der trägt nicht zur Tragkraft der Gemeinde bei. Der macht sich letztendlich schuldig vor Gott, weil Löcher durch ihn entstehen. Und Gott möchte ihn benutzen in der Gemeinde, er möchte ihn gebrauchen. Er möchte, dass seine Gemeinde aufgebaut wird, dass sie stabil wird, dass sie Tragkraft bekommt. Dass das Haus Gottes aufgebaut wird. Aber das muss ich ja nicht euch sagen. Ihr seid ja da. Das muss man denen sagen, die heute nicht da sind. Dass sie fehlen. Und wenn Gläubige fehlen, die zum Leibe Jesu Christi gehören, dann fehlt es auch an weiterem Aufbau. Es ist nun mal so. Und genau dieses Wissen und diese Erkenntnis, die uns Gott in Bezug auf seine Gemeinde zeigt, die steht eben völlig oder im konträren Gegensatz oder ganz konträr zu einem Christentum, das sich nur zu Hause im Wohnzimmer eine Predigt anhört. Zwar kann man das auch machen, sich mal zu Hause eine Predigt anhören im Wohnzimmer, aber nicht am Sonntagmorgen, wenn sich die Gemeinde hier vor Ort versammelt. Das ist nicht richtig. Das ist nicht Gemeinde. Auch nur eine Predigt anhören ist noch nicht Gemeinde, sondern jeder möchte von Gott gebraucht werden innerhalb seiner Gemeinde, innerhalb seines Leibes. Ja, und vielleicht sagt auch sogar der eine oder andere, ich weiß schon, ich könnte mich vielleicht noch etwas mehr für den Herrn, ja für seine Gemeinde oder vielleicht auch für einzelne Geschwister einsetzen. Aber, ja, ich schieb's einfach immer raus. Ich weiß, dass ich noch mehr tun könnte, aber es ist mir nicht immer so ein dringliches Anliegen. Und vielleicht sagt sich auch der eine oder andere, in manchen Dingen, was das Haus des Herrn angeht, die Zeit ist dafür noch nicht gekommen. Ja, schieb mal ein bisschen raus. Die Zeit ist noch nicht gekommen. Irgendwann mal. Vielleicht mache ich irgendwann mal noch mehr Schritte, aber die Zeit ist noch nicht gekommen. Und wisst ihr, wenn wir uns das Woche für Woche, Monat für Monat, vielleicht Jahr für Jahr einhersagen oder vor uns hersagen, dann glauben wir das zum Schluss. Ja, die Zeit ist noch nicht dafür gekommen. Ja, wann ist sie denn gekommen? Weiß ich nicht. Sie ist noch nicht gekommen. Das ist schwierig. Und so belügt man sich auf lange Zeit selbst. Wie schnell können auch wir uns mit mancherlei Ausreden zufrieden geben? Und in unseren Ausrichten richten wir uns womöglich andere Bereiche unseres Lebens ganz bequem ein. Wir haben gar nichts mit dem Herrn und seinem Werk zu tun. Wie gesagt, es geht hier nicht gegen Wohnungseinrichtungen oder gegen Häuser, aber vielleicht auch Lebensbereiche, wo man noch viel mehr uns für den Herrn verwenden könnten. Das ist uns egal. Irgendwie sollen andere das machen, ich nicht. Vielleicht reden wir uns auch manches Mal ein, ich kann es nicht. Andere können es besser. Und dann vergleicht man sich vielleicht sogar mit anderen. Und mit dem, ich kann nicht, verbinden wir manches Mal auch sehr schnell in unserem Herzen ein, ich will nicht. Ich kann nicht heißt auch manchmal ganz schnell, ich will nicht. Wie schnell verbindet man dann mit einem womöglichen, ich kann nicht eben auch ein, ich will nicht? Und da muss man sich immer wieder fragen, ist das bei mir vielleicht auch so, wo ich schon gesagt habe, ich kann nicht, das eigentlich in Wahrheit bedeutet, ich will eigentlich gar nicht. Ähnlich war es damals im Volke Israel, bei den jüdischen Menschen. Kommen wir jetzt wieder zu Haggai. Denn der Herr stellt nun eine wichtige Gegenfrage, ja eine Gewissensfrage an das Volk. Vers 3, da erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai also. Vers 4, ist es aber für euch an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? Im übertragenen Sinne könnte man hier sagen, o ihr Leute, die ihr doch genau wisst, was zum Hause Gottes gehört und wie es aufgebaut werden muss, die ihr zu Gott gehört und Gottes auserwähltes Volk seid. Wenn ihr genau wisst, dass ihr zu Gott gehört und Gott ja letztendlich mitten in eurer Stadt wohnen möchte, wie könnt ihr dann sagen, für uns ist es noch nicht an der Zeit, sein Haus zu bauen? Oder wie könnt ihr dann in tollen, ja in getäfelten Häusern wohnen? Aber der Bau des Hauses Gottes ist scheinbar noch nicht an der Zeit. Ja, liebe Freunde und Geschwister, wenn wir darüber nachdenken, was das für Aussagen sind hier, dann sieht man schon, dass das ein konträrer Widerspruch ist. Wir wissen zwar nicht so genau, wie jetzt diese Heimkehrer Gott gedient haben. Sicherlich waren sie Gott ergeben. Sicherlich wollten sie auch für Gott leben und etwas für ihn tun. Jedenfalls muss es mit dem offiziellen Gottesdienst bzw. mit dem Tempeldienst noch sehr schwierig gewesen sein. Zumindest wenn das Haus Gottes in Trümmern liegt, wie kann dann ein ordentlicher Gottesdienst stattfinden? Frage auch an uns, könnten wir jemals ruhig schlafen, wenn das Haus Gottes in Trümmern liegt? Oder wenn du weißt, hier ist so vieles von dir abhängig und du lässt dich nicht zu entsprechendem bewegen und wir kümmern uns quasi nur um unsere eigenen Angelegenheiten? Ja, das würde keine große Liebe zu unserem Herrn und Retter zeigen, der für uns, ja für dich und für mich am Kreuz auf Golgatha sein Leben gelassen hat. Das wäre keine große Liebe zu ihm, der dort am Kreuzesstamm sein kostbares und teures Blut für dich und für mich vergossen hat. Es wäre keine große Liebe zu dem Herrn Jesus, der uns ja in seinem Wort im Neuen Testament sagt, er ist darum für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Das lesen wir in 2. Korinther 5, Vers 15. Wenn wir sagen, schön, dass ich errettet bin, aber ich lebe jetzt nur noch weiter für mich, schön, danke Herr, dass du mich errettet hast, wäre es ein völlig falsches Verständnis. Ein bekannter Mann aus den USA, Benjamin Franklin, einer der Gründungsväter der Vereinigten Staaten war, der sagte einmal, ich habe niemals einen Mann kennengelernt, der stets gute Ausreden parat hatte und gleichzeitig in anderen Dingen gut war. Er hatte zum Beispiel auch Feuerwehren und andere Dinge gegründet. Er brauchte Männer, die vorwärts gehen, und er konnte sagen, ich habe niemals einen Mann kennengelernt, der stets gute Ausreden parat hatte und gleichzeitig in anderen Dingen gut war. Möchte ich nicht grundsätzlich so sagen, das war die Erfahrung von Benjamin Franklin, vielleicht ist er in anderen einzelnen Bereichen schon sehr gut, aber trotzdem lässt er die Gemeinde durchhängen. Mögen wir nicht solche Leute sein, die sich auf irgendwelchen Ausreden ausruhen und nicht entsprechend für die Sache des Herrn leben. Und ganz kurz noch ein dritter und letzter Punkt. Das erste war der Hintergrund, der zweite war der Appell ins Gewissen und drittens der Glaube an Gottes Verheißung. Der Glaube an Gottes Verheißung. Frage, kann jemals Gottes Segen wirklich fließen, wenn man sich nicht um die Sache des Herrn sorgt, wenn man nicht um die Sache des Herrn bekümmert ist? Natürlich muss man sich auch um seine eigenen Angelegenheiten kümmern. Auch wer verheiratet ist, muss sich um seine Frau kümmern. Oder wer Familie hat, muss sich um seine Familie kümmern. Wir haben viele Verpflichtungen, die soll man auch nicht vernachlässigen. Jeder hat in gewisser Weise seinen eigenen Weinberg zu verwalten. Und der soll in Ordnung sein. Aber wenn man die Prioritäten versetzt und sich nur noch um seine Angelegenheit, um seine Ehe, um seine Familie, um seine Verwandtschaft oder um Beruf und was es alles gibt kümmert, dann ist irgendwas daneben. Dann sind die Prioritäten versetzt. Und wenn wir uns hier in die Zeit des Volkes Israel hineindenken, so wissen wir, dass das Volk mit dem Gesetzesbund an Gott gekoppelt war. Das war ein Bund auf Gegenseitigkeit. Hab schon öfters erwähnt. Wenn das Volk gehorchte, dann hat es Segen erlebt. Segen, Segen, Segen. Wenn es aber nicht gehorchte, dann hat es eben Fluch geerntet. Und Gott hat ernst gemacht damit. Weil Gott ein gerechter Gott ist, ein wahrer Gott, ein heiliger Gott. Und genau das hat ja Israel beständig erlebt. Und hat sich das Volk auf Gott und seine Gebote ausgerichtet, so hat es auch letztendlich Gott verherrlicht. Im Neuen Testament können wir das nicht so direkt sagen, dass wir gleich Segen oder Fluch ernten. Aber wir erleben es schon, wenn wir mit Gott gehen, dass Gott da ist, dass uns hilft, dass uns stärkt. Und vor allen Dingen, dass wir einen geistlichen Segen bekommen. Wir können uns aber auch materiell versorgen mit dem Nötigen, was wir verbrauchen. Das Neue Testament zeigt uns nicht, dass wir immer materiellen Überfluss haben, das kann aber auch mal sein. Wir können auch mal tatsächlich materielle Not erleiden. Nehmen wir zum Beispiel einen Apostel Paulus, und der hat Gott sehr gedient. Auch Mangel zu leiden kann mal ein Segen sein, weil wir uns dann vielleicht noch mehr an Gott klammern. Das kann durchaus so sein, das ist neutestamentlich. Jedenfalls weiß Gott, uns auch zu erziehen, wenn wir nicht entsprechend mit ihm gehen. Jedenfalls, das Volk Israel hatte Fluch geerntet, wenn es ungehorsam war. Und letztendlich ist es in der babylonischen Gefangenschaft gelandet. Und jetzt hat Gott sein Volk wieder herausgeführt. Und jetzt war es an der Zeit, das Haus des Herrn zu bauen. Und nämlich damit Gott zuerst die Ehre zu geben. Und nach ihm zu fragen. Ja, dass der Gottesdienst wieder funktioniert. Dass ihm wieder Opfer gebracht werden können. Dass Gott verherrlicht wird im Volk. Wir gehen mal davon aus, dass das Volk Israel, ja, Juda war es ja, hier auch jetzt nichts sonderlich Schlimmes getan hatte. Sie wollten sich sicher auf Gott ausrichten. Doch es war letztendlich doch schlimm vor Gott, weil sie sich jetzt nur um ihre eigenen Angelegenheiten gekümmert hatten. Das war schlimm vor Gott. Und sie hatten viel Aktivismus betrieben. Ja, wir müssen das tun, wir müssen jenes tun, und sie waren sicherlich auch fleißig. Es heißt ja auch hier im Text, ihr sät viel. Aber sie haben sich dann gewundert, dass sie wenig Ernte eingebracht haben. Und sie hatten gegessen, und sie wurden von dem Essen, das sie gegessen hatten, nicht mal satt. Auch das kann Gott tun. Und da sehen wir schon, was so ein Segen es ist, wenn man isst und dabei sogar so satt wird. Gott kann es auch wirken, dass du isst und nicht mal satt wirst hinterher. Oder dass du säst und nicht erntest. Und sie hatten sich gekleidet, vielleicht gut gekleidet. Und sie haben sich gewundert, dass die Kleidung gar nicht richtig wärmt. Wurden doch nicht warm. Und manche haben getrunken und hatten ihren Durst doch nicht stillen können. Und verschiedene Leute hatten einen Lohn verdient und mussten feststellen, das Geld reicht hinten und vorne nicht. Mein Geldbeutel, der hat Löcher, da fließt alles einfach so hinaus. Einen durchlöcherten Beutel habt ihr, sagt Haggai. Und wisst ihr, in allem dem, da mussten die jüdischen Menschen merken oder es auch lernen, wir haben es schon sehr mühsam hier in Jerusalem. Vielleicht ging es ihnen sogar in der Gefangenschaft noch besser. Aber das Leben in Jerusalem hier, das ist so mühsam. Irgendwie liegt kein Segen auf unserem Tun. Und wir lesen ja auch hier in Vers 5 am Ende, wo der Herr dazu aufruft. Hey Leute, achtet auf eure Wege. Achtet auf eure Wege. Ihr sät viel und bringet wenig ein. Ihr esset und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und habt doch nicht genug. Ihr kleidet euch und werdet doch nicht warm. Und wer einen Lohn verdient, der legt ihn in einen durchlöcherten Beutel. Und jetzt in Vers 7 spricht der Herr nochmals. Achtet auf eure Wege. Aber er sagt nicht, achtet irgendwie auf eure Wege. Sondern was sagt er hier in Vers 7? So spricht der Herr der Heerscharen, achtet genau auf eure Wege. Achtet genau auf eure Wege. Und dann in Vers 8, geht auf den Berg und holet Holz und bauet das Haus. Das wird mir gefallen und mir zur Ehre gereichen, spricht der Herr. Und wie schnell sind auch wir manchmal der Meinung, ja, wir gehen zwar mit dem Herrn, aber so genau kommt es auch nicht drauf an, oder? Wir leben also Pi mal Daumen, wie man so sagt, Pi mal Auge. Es kommt nicht so drauf an, dass man das so genau macht, wie es der Herr sagt. Hauptsache, wir gehen mit dem Herrn und sind so einigermaßen dabei, auch in der Gemeinde. Wenn wir jedoch auch das Neue Testament lesen, so finden wir jede Menge Aufforderungen, Das würde sich wirklich auch mal zu lohnen, sich damit zu befassen, dass das Wort Gottes auch im Neuen Testament dazu aufruft, würdig des Herrn zu wandeln. Wandle würdig des Herrn, wandle würdig des Evangeliums, wandle ehrbar, wandle vorsichtig, wandle nicht unordentlich und so weiter. Petrus sagt in 1. Petrus 1, Vers 17, und wenn ihr den als Vater anrufe, der ohne Ansehen der Person richtet nach eines jeglichen Werk, so führet euren Wandel, solange ihr hier, also auf Erden, wallet, mit Furcht. Oder Paulus sagt in Philipper 1, Vers 27, wandelt nur würdig des Evangeliums Christi, damit, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, ich von euch höre, dass ihr feststeht, in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums. Wandelt nur würdig des Evangeliums. Also für unseren Vater im Himmel ist es also schon eine dringliche Sache, dass wir auf unsere Wege achten, dass wir genau darauf achten, auch auf unseren Wandel. Achtet auf eure Wege, achtet auf euren Wandel. Welch ein Gebot auch für uns heute. Vielleicht auch ein Gebot der Stunde, vielleicht auch ein Gebot für das neue Jahr 2017. Was musste das jüdische Volk hier nach der Schilderung des Propheten Haggai an erster Stelle lernen? Sie mussten lernen, wenn wir nicht auf unsere Wege achten, wenn wir unser Leben nicht auf Gott und seine Gebote ausrichten, wenn wir ihn nicht in die erste Stelle unseres Lebens stellen, dann geht uns jeglicher Segen verloren. Und wie gesagt, wir heute stehen ja nicht im Bund des Gesetzes mit Gott, sondern wir sind aus Gnaden errettet. Und doch ist es so, dass uns nicht einfach immer alles automatisch zufällt. Warum sagt Paulus, wandelt nur würdig des Evangeliums? Warum sagt Petrus, so führet euren Wandel, solange hier auf Erden wallet mit Furcht? Wandelt ehrbar, wandelt vorsichtig, wandelt weise und so weiter. Weil alles automatisch geschieht? Nein. Weil wir so tun sollen, ja, das so ausrichten sollen, wie es Gottes Wort sagt. Uns fällt nicht alles einfach automatisch zu, obwohl wir mit jedem geistlichen Segen gesegnet sind in den himmlischen Regionen durch Christus. Und doch müssen wir die himmlischen Güter, diese Segnungen für uns in Anspruch nehmen. Ja, wir müssen sie ergreifen. Aber Gott kann sie uns auch zuteil werden lassen, wenn er wirklich die höchste Priorität in unserem Leben hat. Und weil der Herr Jesus für uns am Kreuz gestorben ist und weil wir jetzt zu ihm gehören, jetzt dürfen wir ihm dienen. Ihm dürfen wir alles darreichen, was wir in unserem Leben zur Verfügung haben. Unser ganzes Leben ihm immer wieder neu weihen, für ihn leben und ihm dienen. Und zudem sehen wir an dem heutigen Text, wie sehr sich Gott dazu stellt, wenn man sich auf ihn und sein Haus ausrichtet. Das heißt, das sehen wir dann im weiteren Verlauf des Buches. Aber nicht umsonst sagt der Herr auch zu uns im Neuen Testament, trachtet aber zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch solches alles hinzugelegt werden, nämlich solches, worüber sich andere viele, viele Sorgen machen. Matthäus 6, Vers 33. Trachtet aber zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles hinzugelegt werden. Und wie gesagt, wir stehen noch am Anfang eines neuen Jahres. Und vielleicht ist das für uns alle gut, gerade in diesem ersten Monat des neuen Jahres manches auch nochmals grundlegend zu überdenken. Manches nochmal zu überblicken, zu überdenken, darüber nachzudenken, wo wir vielleicht auch abgedriftet sind von Gott. Oder wo unsere Liebe nicht mehr so zu Gott ist, wie sie mal war. Wo wir auch die erste Liebe verlassen haben. Und wo wir wieder konsequenter sein müssen. Wo wir wieder auch enger mit dem Herrn leben sollen. Und wo wir vielleicht auch noch manches für ihn tun können, was wir bisher nicht getan haben und wo er uns noch besser gebrauchen kann. Lasst uns einfach hinterfragen, in welchen Punkten oder Disziplinen wir womöglich bisher gezaudert und gezögert haben. Vielleicht uns auch gute Ausreden zurechtgelegt haben und uns immer eingeredet haben, dieses oder jenes ist jetzt noch nicht dran. Lasst uns alle diese verkehrten Ausreden über Bord werfen. Lasst uns unserem Herrn und unserem Gott gegenüber die erste Priorität wieder einräumen in unserem Leben. Und lasst uns ihm Ehre erweisen, indem wir die erste Priorität einräumen und für ihn leben und einen konsequenten Wandel mit ihm führen. Amen. Beten wir. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir auch für einen Propheten wie für Haggai. Und wir danken dir, dass du diesen Mann gebraucht hast, um wiederum dein Wort in dein Volk hineinzubringen, um dein Volk aufzurütteln, um es wachzurütteln, um verkehrte Wege zu verlassen und um das Richtige zu tun. Und so möchten auch wir es auch annehmen, auch aus deinem Wort, auch aus dieser Botschaft von Haggai, und uns wachrütteln lassen, uns überprüfen, wo wir uns vielleicht auch in Bequemlichkeit auch Ausreden zurechtgelegt haben, dieses oder jenes nicht zu tun oder nicht tun zu können, vielleicht auch, weil die Zeit scheinbar noch nicht dazu da ist. Wir möchten dafür beten, dass wir alle, Herr, einfach uns hinterfragen und immer wieder auch Lücken oder Fehlhaltungen entdecken und damit aufräumen. Wir danken dir, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast, dass der Heilige Geist uns führt und leitet, uns jeden Tag auch zu dir führen will, ja, zu einem konsequenten Christenleben anhalten will. Und da möchten wir beten, Herr, dass wir jeden Tag mit einem weichen Herzen, mit einem gläubigen Herzen Ja sagen und dass wir erkennen, was du von uns haben willst, wie wir uns vielleicht noch besser für dich verwenden können oder wo wir noch eifriger an deiner Sache beteiligt sein können, Dinge vorwärts bewegen können, uns für dich einsetzen können, damit, Herr, dein Haus, die Gemeinde, damit dein Leib aufgerichtet wird, aber auch immer mehr zu dir hinwachsen kann. Wir möchten dir dafür danken. Wir möchten dich preisen, Herr, dass du da bist, dass du jedem von uns beistehst. Du weißt auch, mit was jeder im Alltag zu kämpfen hat. Du weißt, Herr, was jeder von uns auch vielleicht an Sorgen oder Problemen oder auch an inneren Schwachheiten, aber auch an körperlichen Schwachheiten mit sich herumschleppt. Hilf du, o Herr, dass wir von dir wieder neu gestärkt werden, dass wir auf dich ausgerichtet werden und dass wir sehen dürfen, Herr, wie du mit uns bist. Wir preisen dich und loben dich und möchten uns dir anbefehlen, in dem Namen Jesu. Amen.